Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 21. September. Heute mit folgenden Themen.
Als Martin Schulz seine Kandidatur bekannt gab, man hat ja gedacht, ja, jetzt ist er da. Und der Retter Schulz wurde ja gesprochen. Spiegel hat das so auch getitelt. Wo ist das jetzt? Oder ich spüre eine gewisse Lustlosigkeit von ihm. Auch er glaubt aus meiner Sicht selber nicht richtig daran, dass er das Blatt noch wenden kann. Die irgendwo gleiche Lustlosigkeit spüre ich aber auch bei Angela Merkel.
Merkel wird gewinnen, aber was kommt danach? Ein Blick auf die Wahlen in Deutschland.
Die Beweislage ist erdrückend und auch die UNO spricht mittlerweile von ethnischen Säuberungen, die hier stattfinden.
Menschenrechtsverletzungen, Massenmorde, ethnische Säuberungen. In Myanmar flüchten Hunderttausende Rohingya vor dem Militär. Dann?
Jungs, kommen da oben runter. Das ist natürlich so ein Musikjournalisten-Klischee, dass jetzt Berndeutsch eine Sprache ist, die sich so schön zum Singen eignet.
Dass sich nicht nur Berndeutsch zum Singen eignet, beweist Dichter, Sänger und Spoken-Word-Pionier Jörg Jock 1001. Er ist mit einem neuen Programm unterwegs. Und?
Wer kommen kann, kann im Gaskessel zuschauen, reinsitzen, mitlachen, mitklatschen und dann auch mit uns anstoßen. Aber man kann natürlich auch, wenn es nicht möglich ist, nach Bern zu kommen, über Facebook reinschauen und dort dann aber auch mitkommentieren und die Fragen an den Gast vorbereiten, aber dann auch mitbestimmen, welche Schlussaktion durchgeführt werden soll.
Mit dem Hashtag Neuland wollen Sie Neuland betreten. Im Gaskessel und auf Facebook feiert die Beta-Show Deluxe Premiere. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das hat heute Donnerstag für Schlagzeilen gesorgt. Die Berner Inselgruppe erhält überraschend einen neuen Präsidenten. Der amtierende Verwaltungsratspräsident Josef Rohrer tritt zurück, allerdings wohl nicht ganz freiwillig. Laut dem Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck von der SVP würden die unternehmerischen Ziele mit einer neuen Führung besser erreicht. Neuer Verwaltungsratspräsident der Inselgruppe wird der stadtbekannte Unternehmer Uwe Jocham. Die Brache am Zentralweg in der Lorraine bleibt noch eine ganze Weile brach. Das ursprüngliche, umstrittene Bauprojekt Baumzimmer wurde wegen diversen Einsprachen bereits vor Jahren auf Eis gelegt. Erstens, weil es nur Wohnungen im oberen Preissegment vorsah und zweitens, weil es den Mindestabstand zu den alten Häusern nicht einhielt. Die zweite Hürde hat die Stadtregierung nun überwunden. Der Regierungsstatthalter hat ihrem Antrag zugestimmt, das Grundstück einer anderen Bauklasse zuzuordnen, wo ein geringerer Mindestabstand gilt. Im Bund bezeichnete Stadtrat Lucius Theiler von der GPA diese Forderung der Stadtregierung damals als reine Architektenpoesie. Nach dem Entscheid vom Regierungsstatthalter muss die Stadtregierung nun noch die zweite Hürde überwinden. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, will sie jetzt die Baukosten vom ursprünglichen Projekt vermindern, damit die Mieten billiger werden. Bis in einem Jahr soll dieses kostenoptimierte Projekt vorliegen. Allenfalls muss dann erneut der Stadtrat darüber befinden. Das Atomabkommen mit dem Iran steht möglicherweise kurz vor dem Aus. An der gestrigen UNO-Vollversammlung gab der amerikanische Außenminister Rex Tillerson bekannt, dass die USA das Abkommen gegebenenfalls kündigen werden. In ihren Augen hat der Iran seine Politik zu wenig angepasst. Sie fordern deshalb sofortige, inhaltliche Änderungen des Abkommens. Mit dieser Ansicht stehen die USA jedoch alleine da. Alle weiteren Großmächte sind bereit, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten. Die EU-Außenbeauftragte bestätigte, dass sich alle Vertragsparteien bisher daran gehalten hätten. Im karibischen Puerto Rico ist Hurricane Maria mit großer Wucht auf Land getroffen. Rund 3,4 Millionen Menschen sind betroffen. Maria ist bereits der dritte Wirbelsturm, der inner zwei Wochen auf die Karibik trifft. Er wird voraussichtlich weiter Richtung US-Küste ziehen. Dort sorgte bereits Wirbelsturm Irma für Schäden in Milliardenhöhe. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag meist sonnig. Am Nachmittag muss aus Westen zunehmend mit dichteren Wolkenfeldern gerechnet werden. Es bleibt jedoch trocken, das dann bei Temperaturen um 20 Grad. Dasselbe Wetter dann auch am Wochenende. Mal sonnig, mal bewölkt.
Rabe-Info.
Schon 4 Tage vor der Wahl in Deutschland steht die Siegerin fest. Kaum ein Zweifel besteht, Angela Merkel wird auch die nächsten 4 Jahre Deutschland regieren. Ihr wichtigster Herausforderer, der Sozialdemokrat Martin Schulz, hat keine Chance und muss froh sein, wenn er die SPD nicht noch zusätzlich Sitze im Parlament kostet. Offen ist nur, mit wem Merkel regieren wird, denn ihre christlich-konservative CDU/CSU wird kaum eine Mehrheit der Sitze im Parlament, dem Bundestag, haben. Sie wird folglich eine Koalition eingehen müssen, entweder wie bisher mit der SPD oder mit dem rechtsliberalen FDP und eventuell sogar mit den Grünen. Etwas Spannung verspricht die Wahl der 4 kleinen Parteien. Wie stark werden Grüne oder Linke noch sein? Wie stark werden die neu in den Bundestag einziehenden FDP und Alternative für Deutschland AfD sein? Rabe-Politexperte Roger Spindler ist soeben von einer Reise aus Deutschland zurückgekehrt. Michael Spahr hat mit ihm über seine Beobachtungen gesprochen.
Angela Merkel ist so gut wie gewählt. Martin Schulz scheint keine Chance zu haben. Aber wenn man die Plakate anschaut, mischt jemand den ganzen Wahlkampf auf und profitiert vielleicht auch von dieser Langeweile, nämlich die Alternative für Deutschland. Wie sehen das die Leute, mit denen du gesprochen hast?
Ich habe mit einigen Leuten auch gesprochen, vor allem aus der Kreativszene jetzt in Berlin, die natürlich eigentlich die AfD belächeln oder die Alternative für Deutschland, auch die Frage stellen, was ist denn das für eine Alternative und für wen ist die? Ist ein bisschen Berliner Kuchen, habe ich das Gefühl, wenn man so argumentiert, dann weg von Berlin tönt es dann schon ziemlich anders, oder? Ich denke auch, dass die profitieren können davon. Es ist die Art und Weise, wie sie aber auch argumentieren, wie polemisch, dass sie auch daherkommen. Für mich ist es aber auch noch eine andere Stimme, die zu hören ist, und das ist die, das einzige Plakat, das schwarz-weiß ist, das ist nämlich die FDP, die vor 4 Jahren sang- und klanglos sich aus der Regierung verabschieden musste und aus dem Bundestag sich verabschieden musste. Und jetzt ist die FDP eigentlich nur noch Christian Lindner, aber durch seine relativ junge Art, und er bringt neue Themen aufs Tapet, die sonst niemand bringt, wie Digitalisierung zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass er auch wieder, und jetzt spreche ich nicht von der Partei, sondern von ihm selber, ein Zünglein an der Waage bilden könnte, wenn es darum geht, wer bildet die Regierung.
Die Voraussagen sehen so aus im Moment. Eben die rechtspopulistische Alternative für Deutschland zieht erstmals in den Bundestag ein, vielleicht sogar als drittstärkste Kraft nach der SPD und der CDU. Die FDP zieht wieder in den Bundestag ein, die Linke und die Grünen, die bleiben. Das heißt, es wird 6 statt 4 Parteien im Bundestag haben. Es wird folglich auch schwieriger werden, eine Koalition zu schmieden, weil weder die CDU noch die SPD selber eine Mehrheit stemmen kann. Eine große Koalition ist wahrscheinlich möglich von diesen beiden. Wie wird das im Moment in Deutschland diskutiert, die allfällige Koalitionsbildung? Weil die Linke, das ist ganz klar, und auch die AfD, die werden nicht in einer Koalition sein. Die Grünen oder die FDP oder die Grünen und die FDP sind mögliche Partner.
Ja, genau. Es stellt sich einfach die Frage, oder wen will Angela Merkel, oder? Und ich bin irgendwie auch ein bisschen zwiespältig und auch im Gespräch mit vielen Leuten. Die Große Koalition ist Stillstand, oder? Das war Stillstand 4 Jahre lang, aber irgendwie gibt sie einem das Gefühl, Mutti macht das schon recht, oder? Man kann es auf Berndeutsch ein bisschen gesorgt geben, oder? Aber Angela Merkel hat es verpasst, eine Nachfolge aufzubauen. Es erinnert ein bisschen an Helmut Kohl, oder? Der das alles ausgesessen hat. Und gerade sie, die das kritisiert hat die ganze Zeit. Ja, es stellt sich die Frage, Große Koalition wäre für viele wahrscheinlich noch gut. Das war die letzten 4 Jahre okay. Es ist zwar nichts passiert, es war Stillstand, aber es war irgendwo Stabilität. Vermutlich ist ja irgendwo CDU, CSU mit der FDP zusammen. Das sagt man, wäre Angela Merkel Merkels Wunschkoalition, oder? Aber dann gibt es noch die Jamaika-Koalition und das wäre dann ja schwarz mit Gelb, mit FDP und mit Grün, mit den Grünen. Was das auf Bundesebene bedeuten würde, keine Ahnung. Auf Länderebene gibt es diese Jamaika-Koalition bereits. Ob die wirklich auf Bundesebene kommt, ich kann mir nicht vorstellen. Ich denke, Angela Merkel pokert auf Gelb-Schwarz.
Wenn es zu einer großen Koalition käme, also wiederum zwischen der CDU, CSU und der SPD, das könnte ja auch bedeuten, dass die CDU dann wieder rechter politisieren wird, weil sie sich so wiederum die Wähler und Wählerinnen zurückholen kann, die an die AfD verloren gingen jetzt. Und weil sie sich dann auch klar wieder von der Linken abgrenzen können. Der Angela Merkel wird ja vorgeworfen, sie betreibe eigentlich fast schon einen linksliberalen Kurs als Vertreterin der konservativen Partei. Wäre so etwas denkbar?
Ja, das Gefühl habe ich also auch, weil sie muss sich ja irgendwo positionieren, oder? Und die Kanzlerin selber positioniert sich ja eigentlich nicht, oder? Die könnte genauso gut in der SPD sein, man würde wahrscheinlich nicht viel merken, oder? Nichtsdestotrotz denke ich, die ganze Willkommenskultur von den letzten zwei Jahren, oder? Die hat Spuren hinterlassen, bei ihr, aber auch bei der Partei. Und ich denke schon, dass sich die Partei stärker auch mit der Rechts positionieren will. Rechts ist sie ja mit der CSU schon, mit der sie ja eine starke Koalition eingegangen, eigentlich als eine Partei dasteht, oder? Interessant ist wirklich, wo positioniert sich die CDU mit der Bundeskanzlerin selber, weil allzu stark ins Lager der CSU hinein darf sie natürlich auch nicht gehen.
Es ist klar, fast hundertprozentig sicher, dass nächsten Montag Angela Merkel wieder als Bundeskanzlerin feststeht und dass sie weitere vier Jahre regiert, ob sie dann noch mag und noch kann. Diese Frage stellt sich dann, weil dann müsste wahrscheinlich mal frischer Wind kommen. Gibt es denn frischen Wind? Weil bei der SPD hat es nicht wirklich funktioniert. Mit Martin Schulz glaubte man vielleicht ein bisschen frischen Wind zu bringen, aber er war offenbar komplett die falsche Person.
Es war eine ganz sanfte Brise, die da irgendwie anfangs Februar durch Deutschland durchschwebte oder durchzog, als Martin Schulz seine Kandidatur bekannt gab. Man hat ja gedacht, ja, jetzt ist er da. Und der Retter Schulz wurde ja gesprochen. Spiegel hat das so auch getitelt. Wo ist das jetzt? Oder ich spüre eine gewisse Lustlosigkeit von ihm. Auch er glaubt aus meiner Sicht selber nicht richtig daran, dass er das Blatt noch wenden kann. Kann er ja auch nicht. Das Gleiche, die irgendwo gleiche Lustlosigkeit spüre ich aber auch bei Angela Merkel. Also will die wirklich nochmals vier Jahre das machen? Und was hat sie für Visionen? Was hat sie für Ziele? Und richtig, sie muss jemanden neu aufbauen. Sie muss jemanden in vier Jahren haben, der übernehmen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmals für vier Jahre antreten wird. Man hat gesehen, was das bei Helmut Kohl ausgelöst hat. Also da ist Angela Merkel aus meiner Sicht pragmatisch genug dazu. Aber wer ist da? Wer könnte da übernehmen? Wieso ist plötzlich wieder Herr von Gutenberg auf die Bühne gekommen? Will man den nochmals? Aber irgendwie, der ist so angeschlagen, das geht auch nicht. Mit Frau von der Leyen, das hat auch nicht geklappt. Die ist beim Militär drin. Also um Gottes Willen, gut, ich kenne die Szene zu wenig, aber wer könnte da wirklich übernehmen?
Sagt der Rabe-Politexperte Roger Spindler. Die Bundestagswahlen finden diesen Sonntag statt. Die Resultate dazu gibt's am Montag im Info.
Rabe-Info.
Eine Welle der Gewalt zieht derzeit über Myanmar. Ende August eskalierte die Situation im südostasiatischen Land, als Rebellen der muslimischen Rohingya-Minderheit mehrere Dutzend Sicherheitskräfte töteten. Das myanmarische Militär reagierte daraufhin mit brutaler Gegengewalt. Hunderte Menschen wurden seitdem getötet, Hunderttausende flüchteten ins Nachbarland nach Bangladesch. Hilfswerke in Bangladesch schätzen die Zahl der Geflüchteten auf mittlerweile 400.000. Eine humanitäre Katastrophe, denn es fehlt sowohl an Wasser als auch an Nahrungsmitteln. Besonders schlimm ist die Situation in der Provinz Rakhine im Norden Myanmars. Dort gilt für Hilfsorganisationen ein Einreiseverbot, was international scharf kritisiert wird. Ebenfalls harsch kritisiert wird die myanmarische Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Ihr wird vorgeworfen, zu wenig Stellung zu beziehen. Beat Gerber von Amnesty International sprach mit mir über die Situation vor Ort.
Es besteht kein Zweifel mehr. Es läuft eine ethnische Säuberung ab in Myanmar. Im nördlichen Bundesstaat Rakhine geht das Militär mit unglaublicher Brutalität gegen diese muslimische Minderheit vor. Und es ist eine gezielte Kampagne, in der ganze Dörfer, Viertel, Siedlungen dieser Rohingya-Minderheit niedergebrannt werden und diese Menschen auf die Flucht getrieben werden oder eben intern vertrieben sind.
Gibt es denn genaue Zahlen dazu, wie viele Dörfer da niedergebrannt wurden oder eben ethnisch gesäubert wurden?
Also Amnesty International hat vor kurzem Satellitenbilder ausgewertet seit der Offensive am 25. August, der Militäroffensive gegen diese Minderheit. Wurden mindestens 80 Großbrände festgestellt mittels eben Satellitenbildauswertung und weiterer Daten. Und wir konnten so klar bestimmen, dass eben diese 80 Brände wirklich stattgefunden haben, dass die mehrheitlich in von Rohingya bewohnten Gebieten stattgefunden haben. Das besteht hier eigentlich kein Zweifel mehr. Die Beweislage ist erdrückend und auch die UNO spricht mittlerweile von ethnischen Säuberungen, die hier stattfinden.
Augenzeugen berichten von grausamen Menschenrechtsverletzungen. Ganze Dörfer, die eben vom Militär niedergebrannt werden, sowie Menschen, die erschossen werden. Wo nimmt dieser unglaubliche Hass auf die Rohingya denn seinen Ursprung?
Es ist eine sehr alte und lange Geschichte. Die Wurzeln eigentlich dieses Konfliktes, die liegen Jahrzehnte bereits zurück und das Grundproblem liegt darin, dass dieser Minderheit eigentlich nie wirkliche Bürgerrechte gewährt wurden in Myanmar. Wenn man die Rede angehört hat von Aung San Suu Kyi, also der faktischen Regierungschefin in Myanmar, dann war erstaunlich eben auch zu sehen, dass das Wort Rohingya gar nie gefallen ist. Sie spricht immer nur von Bengalen und Ausländern, einer muslimischen Minderheit, die eben Fremde sind im Land und die in Myanmar eigentlich auch nichts zu suchen hätten. Und entsprechend wird mit dieser Minderheit umgegangen. Es sind umfangreiche Diskriminierungen, kein Zugang zu Arbeit, zu Bildung, auch medizinische Versorgung. Das wird diesen Leuten verwehrt. Und hierher rührt auch dann der Widerstand natürlich. Und das hat sich jetzt mehrmals in den letzten Jahren gezeigt, da gab es Aufstände, Attacken eben auch gegen die Polizei im Bundesstaat Rakhine und jetzt haben wir eigentlich die letzte große Eskalation dieses Konfliktes gesehen.
Das Militär untersteht ja den Anweisungen des Generals Min Aung Hlaing. Welche Rolle nimmt er denn in diesem Konflikt ein und wie groß ist seine Macht?
Das ist der eigentliche starke Mann in Burma. Jetzt wurde auch klar, dass eben die Regierungschefin Aung San Suu Kyi, dass sie nicht wirklich viel zu sagen hat. Dieser General, der bestimmt, was mit dem Land läuft und sie wagte es nicht, die Armee zu benennen. Sie hat zwar von Gewalt gesprochen, das sei bedauerlich und das müsse ein Ende haben, aber sie hat nie eben das Militär direkt adressiert. Wobei ja klar ist, dass diese Offensive, auch diese gezielten Säuberungen jetzt von der Armee angeordnet wurden und durchgeführt werden. Zumal es sich auch nicht das erste Mal ist. Also das Militär ist auch bereits 2016 mit großer Gewalt gegen die Rohingya vorgegangen, als es damals auch eben Attacken gab auf Sicherheitskräfte durch Rebellen. Und da hat Amnesty International auch Übergriffe dokumentiert, die dieses Ausmaß erreichen. Und es ist zu befürchten, dass das eben im Moment auch wieder der Fall ist. Und das zeigt, die Armee, die setzt sich hier mit aller Härte durch.
Haben Hilfsorganisationen denn mittlerweile Zugang nach Burma oder hält die Regierung weiterhin an ihrem Einreiseverbot fest?
Also der Zugang zu der Krisenprovinz Rakhine ist extrem stark eingeschränkt. Es ist auch sehr problematisch, weil verschiedene Gebiete gerade im Norden in den Bergen eben von UNO-Hilfslieferungen abhängig waren. Die kommen jetzt nicht mehr rein ins Land. Unabhängige Beobachter werden draußen gehalten. Auch die keine UNO-Fact-Finding-Mission wird zugelassen. Das ist ein großes Problem, dass diese Hilfe jetzt nicht zu den Leuten kommt, die auch intern vertrieben sind. Das sind Zehntausende von Menschen. Und das bereitet große Sorgen.
Viele Angehörige der Rohingya flüchteten ins Nachbarland Bangladesch. Können Sie denn zumindest dort Hilfe erwarten?
Also es ist erstaunlich zu sehen, was uns unsere Leute erzählen vor Ort, die da waren in den letzten Tagen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist enorm. Gleichzeitig muss man sehen, also das sind über 400.000 Menschen jetzt, die es über die Grenze geschafft haben. Und das stellt natürlich Bangladesch als ein sehr armes Land vor enorme Herausforderungen. Bislang gibt es, die Versorgung funktioniert einigermaßen, aber es ist auch so, dass bereits in der Vergangenheit eben auch den Rohingya nicht alle Rechte gewährt wurden in Bangladesch. Und es wird sich dann eben zeigen in der nächsten Zeit, ob Bangladesch wirklich auch diese 400.000 oder vielleicht eben noch zusätzlichen Menschen, die jetzt über die Grenze kommen, ob sie die auch wirklich bereit ist zu integrieren, ihnen einen Schutz wirklich gewährt und auch eine Möglichkeit, anständig zu leben. Das wird sich zeigen.
Meint Beat Gerber, Mediensprecher von Amnesty International. Gleich dreht sich bei uns alles um die sogenannte Spoken-Word-Szene und um die Mundart-Songs vom Musiker Roland Jurkczok. Zuvor drehen wir aber nochmals so richtig auf. Hier sind die Prophets of Rage mit ihrem neuen Song Unfuck the World.
I'm fucked up.
Radio Info. Kultur.
Er ist Dichter, Sänger und MC in einem. Und wenn er Musik produziert, wird er selber zum Einmannorchester. Die Rede ist von Jürg Csok, 1001. Der 43-jährige Zürcher Roland Jürg Csok gilt als Pionier der Spoken-Word-Szene und auch wenn er in Mundart dichtet und singt, so ist er doch alles andere als ein Heimatdichter. Vielmehr äußert er sich in seinen Texten und Songs gerne gesellschaftskritisch zu Weltgeschehen und Zeitgeist. Am Sonntag eröffnet der Spoken-Word-Pionier Jürg Csok, 1001 im Schlachthaustheater die Konzertreihe. Gisela Feutz hat sich mit ihm über Beats, Roger Köppel und Zürichdeutsch als Dichtersprache unterhalten.
Blenden wir 20 Jahre zurück ins Jahr 1997. Die Hip-Hop-Welle hat Europa und auch die Schweiz erreicht. In Bern reimen und rappen Wurzel 5. In Basel wird Black Tiger bald seine erste Platte herausgeben. Und auch in Zürich werkelt ein junger Hip-Hop-affiner Mann namens Jürg Csok 1001 an seiner ersten Platte. Geplant ist eine Rap-Platte, herauskommen tut aber etwas anderes. Was lief schief?
Schiefgang ist vielleicht nicht einmal, sondern es war eben wieder der Anfang von einer quasi eine Form, wo ich gemerkt habe, ich schreibe Text, die ein bisschen komplexer funktioniert, also nicht, dass jetzt Rap an sich nicht komplex funktionieren könnte, aber wo man dramaturgisch Sachen machen möchte, wie Pausen, wo jetzt nicht nur musikalische Pausen sind, sondern inhaltliche Pausen, wo man schneller wird im Reden, langsamer wird mit Reden, wo das alles Stilmittel sind, die schlussendlich auch auf der Bedeutungsebene dann spielen. Das Gesprochene ist eigentlich der Haupttext und zusätzlich gibt es noch Musik, so wie die quasi für die Rap-Hats, wenn man so will.
Wir greifen an bei Neumond. Demokratisch wie Streubomben. Jeder kann wählen, ob er sterben will oder zu uns kommt.
Das Korsett, das ein gerader Beat vorgibt, wurde Jürg Csok schon früh zu eng. So begann er mit Rhythmus, Reim, Phonetik und Poetik zu experimentieren, als in der Schweiz noch niemand von Slam Poetry oder Spoken Word sprach. Jürg Csok ist aber nicht einfach nur ein Mundartdichter, der gesellschaftskritisch den Zeitgeist kommentiert. Jürg Csok ist auch Sänger mit warmer Soul-Stimme und Beatboxer, ja eigentlich ein ganzes Einmann-Orchester. Mit Hilfe eines Loop-Geräts baut er Songs nur aus seiner eigenen Stimme, so auch die neue Single «Komm, wir schlafen».
Komm, wir schlafen miteinander. Bis wir gute Freunde sind. Hebt uns einfach, wenn Reden nichts bringt. Komm, wir verstehen uns immer wieder. Verlassen uns auf die Akazie und den weißen Flieder.
Er ist ein selbstironischer und genauer Beobachter, dieser Jürg Csok. Einer, der gerne Grenzen zwischen Musik, Poetik und Komik verwischt. Einer, der sich für das Unfertige und Floskelhafte interessiert. So parodiert er zum Beispiel in einer seiner Nummern das Gebaren eines Roger Köppels, wozu ein einziges Wort reicht.
Die Welt wuchen. Die Welt wuchen. Die Welt wuchen. Hören Sie. Die Welt wuchen. Die Welt wuchen, oder?
Ich habe ja eben das sehr reduzierte Stück über die Weltwoche gemacht, das ich mit mehr oder weniger einem Wort geschafft habe. Und mich hat es jetzt für das neue Programm interessiert, das umzukehren. Nicht die Reduktion, sondern ich habe eine lange Rede geschrieben, wo es mir darum geht, die Widersprüchlichkeiten von einer SVP, von einem Roger Köppel in seinen eigentlich eigenen Worten auszustellen. Ich finde, das ist wirklich unglaublich, was dort eben für Widersprüchlichkeiten nur schon in einem einzelnen Satz vorkommen. Und ich finde, da ist schon so viel Parodie drin, dass es, also wenn man jetzt sagt, Parodie ist einfach Verdrehung, dass es sehr viel Zeit braucht, um die Verträge vielleicht nochmal weiterzudrehen oder im Einzelfall offenzulegen, was überhaupt da gemacht wird mit der Sprache und quasi so die spiralförmige Bewegung, die wird ja dem Abend sicher auf die Palme bringen.
Komm, wir trennen uns. Das mal definitiv. Das ist das letzte Mal, wo ich dich vergleiche. Komm hin, gumpe zusammen in dein kaltes Bett. Wenn man vom Alter redet, ist man schon gefaltet und fett.
Vor 2 Jahren veröffentlichte der Schweizer Sprachwissenschaftler Adrian Lehmann eine Studie, welche zum Schluss kam, dass der Zürcher Dialekt mehr Prestige habe und kompetenter wirke als Berndeutsch. Was in Businessbelangen vielleicht so sein mag, muss aber nicht zwingend auch für Poesie und Musik gelten, oder, Jörg Jock?
Also, das ist klar, wer der Chef ist, oder? Nein, Jungs, kommen da oben runter. Das ist natürlich so ein Musikjournalisten-Klischee, dass jetzt Berndeutsch eine Sprache ist, die sich so schön zum Singen eignet. Also es stimmt natürlich, also jetzt, dass Zürichdeutsch Konsonanten stärker ist. Also man lässt den Vokal nicht so viel Raum und jetzt so ganz objektiv gesehen hat es weniger Ausdehnung. Nur kann ich natürlich jeden Vokal, der in einem zürichdeutschen Wort vorkommt, trotzdem länger machen in einem Song und dann kann ich ihn auch singen und ich kann die harten Konsonanten weicher oder gerade extra schärfer machen, je nach Ort, wo sie in einem Song vorkommen.
Jörg Jock 1001 ist am Sonntag, dem 24. September im Schlachthaus zu Gast. Alle Infos gibt's wie immer auch auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info.
Mit Lachen im Gaskessel oder gemütlich zu Hause Emojis direkt in die Show schicken. Beides geht bei der Beta-Show Deluxe. Eine Gruppe von jungen Comedy-Enthusiastinnen produziert heute Donnerstagabend im Berner Gaskessel zum ersten Mal die Beta-Show Deluxe. Einerseits gibt es dann Comedy Live im Jugendzentrum Gaskessel zu erleben, andererseits wird die ganze Show auf Facebook als Video gestreamt, mit der Aufforderung an die KonsumentInnen direkt auf den Stream zu reagieren. Einer der Erfinder dieses neuen Comedy-Medienformats ist der Medienstudent und Journalist Lukas Blatter. Michael Spahr hat ihn mitten in den Vorbereitungen im Jugendzentrum Gaskessel getroffen.
Wir sind heute in der Strasse von Bern und wollen schauen, wie sich der zivilisierte Homo sapiens in Bezug auf das Thema Lettering verhält. Hey, Entschuldigung. Du hast etwas verloren.
Wir sehen ein Video, eine versteckte Kamera. Eine Frau läuft bei den Leuten vorbei, die Zigarettenstummel wegwerfen und weist sie darauf hin, dass sie soeben Littering betrieben haben. Also eine klassische versteckte Kamerasituation. So machen sie, Lukas Blatter, Werbung für die Beta-Show Deluxe. Im Moment sind sie da am Zimmern und Bauen im Gaskessel und damit dann alles steht am Donnerstagabend. Was steckt hinter dieser Idee?
Es war eigentlich eine Idee unter Studierenden, die wir dann irgendwann mal weitergesponnen haben. Wir haben uns überlegt, wie kann man auch Junge dazu animieren, ein satirisches, aber auch informatives Format zu schauen und sind auf die Idee gekommen, einen Livestream zu starten auf Facebook, bei dem man auch mitmachen kann, kommentieren und mitbestimmen, wie die Sendung aussehen soll.
Und ihr seid eben selber auch Junge. Ihr seid nicht solche, die sagen, wir machen jetzt etwas für die Jungen, sondern ihr macht etwas für eure eigene Altersgruppe. Und wie funktioniert das dann, diese ganze Beta-Show Deluxe? Weil das Format ist ja schon noch speziell.
Die Funktionalität dieses Formates hängt auch davon ab, dass wir uns gut über das Internet selbst, auch dort, wo wir dann auch senden, uns austauschen können. Wir arbeiten sehr dezentral. Viele Leute sind von Zürich, von Luzern, von Bern, verschiedene Leute, die da mitwirken. Ich sage nur, die Moderatorin und der Moderator, die sind beide aus Zürich. Ich bin ursprünglich aus Bern und plane das jetzt hier in Bern im Gaskessel, weil ich da gute Kontakte habe. Die ganze Beta Show Deluxe funktioniert dadurch sehr gut, dass wir alle auch auf Social Media sind, dass wir dieses Gebiet kennen und uns über das Internet austauschen können. Wir haben einen WhatsApp-Chat, in dem wir Gags sammeln, damit all die guten Witze, die spontan einem in den Sinn kommen, auch irgendwo gesammelt sind und dann irgendwo in der Sendung unterkommen oder vielleicht bestenfalls sogar in einem Video, das wir vor oder nach der Sendung dann auch noch exklusiv für Facebook und die anderen Kanäle produzieren.
Und dann gibt es die Möglichkeit, live dabei zu sein. Also man kann dann das soziale Medium im Netz verlassen und Teil des sozialen Mediums in der Welt aus Fleisch und Blut werden. Wie genau funktioniert das denn?
Ich denke nicht nur, dass man kann, sondern dass man, wenn man es kann, auch soll. Man sollte dringend auch hier vorbeikommen, wenn es drin liegt, weil live sind solche Comedy-Events immer spannender als über das Netz. Wir bieten ja eben diese beiden Varianten an. Wer kommen kann, kann im Gaskessel zuschauen, reinsitzen, mitlachen, mitklatschen und dann auch mit uns anstoßen. Es gibt ein Rahmenprogramm, bei dem man davor einen Barbetrieb hat und Musik aufgelegt wird und danach ebenso und dann sicherlich auch etwas mit uns feiern kommen kann, wenn wir diese Premiere erfolgreich gemeistert haben. Aber man kann natürlich auch, wenn es nicht möglich ist, nach Bern zu kommen, über Facebook reinschauen und dort dann aber auch mitkommentieren und die Fragen an den Gast vorbereiten. Das beziehen wir vor allem auch aus der Community, aber dann auch mitbestimmen, welche Schlussaktion durchgeführt werden soll.
Lukas Blatter, jetzt gibt es schon einige Videos, die Sie produziert haben im Netz. Wie wichtig sind denn solche vorproduzierten Sachen auch für die Show? Gibt es die Videos dann live nochmal zu sehen?
Es ist sicherlich so, dass wir nicht sagen, wir warten jetzt bis zur Sendung und präsentieren erst dann alles, weil wir sonst nicht auffallen würden auf Social Media. Wir müssen uns präsentieren. Wir haben aus dem Nichts hier eine Plattform aus dem Boden gestampft. Das bedingt auch, dass wir Videos zeigen, dass wir unsere Arbeit bereits im Vorfeld demonstrieren, in welche Richtung es ungefähr gehen könnte mit den einzelnen Segmenten. Aber es gibt auch Überraschungen in der Sendung selbst, zum Beispiel der Themenfokus. Ich sage nur mal, der Hashtag der nächsten Sendung ist Neuland. Am Vortag sind die Bundesratswahlen. Wir werden auch auf das eingehen, aber sicherlich auch noch andere Themen behandeln. Wir haben nicht alle Perlen bereits vor die Säue geworfen. Aber es ist wichtig, präsent zu sein auf den sozialen Kanälen, die wir betreiben, um dort genügend Fans zu finden, weil jeder, der uns ein Like schenkt auf Facebook, wird auch benachrichtigt auf seinem Handy, wenn denn unsere Live-Show startet. Und das ist das Konzept dieser Sendung, dass man eben mitmachen kann.
NASA betreibt Forschung zum Thema Sex im Weltall. Das ist aufgrund der Schwerkraft nämlich gar nicht so einfach. Bisher war für die Astronauten Onanieren die einzige Alternative gewesen. Kein Wunder, hat der erste Mann auf dem Mond Armstrong geheissen. Checkst du, Arm und...
Die erste Beta-Show Deluxe geht heute Donnerstagabend um 20 Uhr im Gaskessel Bern über die Bühne. Der Eintritt ist frei.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 21. September. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Die heutige Sendung sowie alle Beiträge, Videos und weiterführenden Links gibt es auch online auf info.rabe.ch sowie als Podcast zum Runterladen. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder wie immer um 11 Uhr, dann unter anderem mit einem Beitrag über die Surprise Schweizer Meisterschaften auf dem Bundesplatz. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spar sowie Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.